Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo lieber Hennes.
Und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Blühende Landschaften. Unserem Ost-West-Dialog. 50 Ausgaben. Wir reden über die Zahl 50 heute. Wir reden über einen 100. Geburtstag. Wir reden über Vornamen in Ost und West.
Ja.
Und wir reden darüber, und das ist jetzt ein großer fieser Teaser am Ende, wie ich mal Phil Collins im Bus begegnet bin. Auf einmal stand Phil Collins neben mir im Bus. Und das war auch nicht einer, der aussah wie Phil Collins. Das war Phil Collins selber. Wie es dazu kam, das erzählen wir am Ende dieses Podcastes. Also bleibt dran oder bleibt gespannt. Was?
Was? Genau, bleibt gespannt, bleibt uns gewogen und hört weiter. So machen wir es.
Genau, ja.
Das war jetzt das Intro, ja?
Das machen wir. Wir reden jetzt weiter.
Ach genau, wir reden
jetzt weiter. Wir haben nämlich festgestellt, dass seitdem wir diese, jetzt quietscht hier eine Tür, egal, die soll quietschen. Was quietscht denn hier die Tür? Hallo? Hallo? Die Tür wird hier gerade geschlossen. Ich werde eingesperrt in meinem eigenen Zimmer. So ist das hier in Bochum. Wenn man nämlich die Sätze ein bisschen kürzer spricht, lieber Thomas,
ja,
dann kann man besser schneiden. Hast du das schon mal festgestellt?
Genau, du hast recht.
Ja, deswegen... Nur so kurz.
Dann fangen wir doch gleich mit einem Jubilar an. Unsere heutige 50. Folge. Und zwar am Mittwoch, dem 17. Februar, wird ein großartiger Schauspieler 100 Jahre alt. Und zwar am 17. Februar 1921 wurde Herbert Köfer geboren. Und Herbert Köfer war in der DDR ein absoluter Tausendsasser, der schlichtweg alles konnte und alles gemacht hat. Ich habe mir nochmal seinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Das kann ich nur weiterempfehlen. Herbert Köfer hat unter anderem die allererste Ausgabe der Aktuellen Kamera gemacht oder gelesen oder moderiert. Er war ein Charakterdarsteller, er ist ein Charakterdarsteller, also er hat in dem sehr empfehlenswerten Film Nackt unter Wölfen, spielt er einen ganz widerlichen Nazi und das ist schauspielerisch ganz, ganz großes Kino. War er ein absoluter Superstar der Komödie der DDR, oder er ist es nach wie vor, also gut, die DDR gibt es nicht mehr, aber die Komödien gibt es nach wie vor. Er hat mit Helga Göring eine sehr beliebte Serie gemacht, Rentner haben niemals Zeit. Er war der Hauptdarsteller, wenn man so will, der längsten Radio-DDR-Serie, nämlich Neumann zweimal klingeln. Die lief irgendwie, ich glaube 15 oder 20 Jahre, ich habe es wieder vergessen, also wirklich ewig, Neumann zweimal klingelt, da hat er mitgespielt und er war Moderator und alles mögliche, also es gibt eigentlich nichts, was Herbert Köfer nicht gemacht hat, und nach dem Mauerfall hat er genauso weitergemacht, hat dann seine eigene Theatergruppe gegründet, ein Boulevard-Theatergruppe, mit der er bis zum heutigen Tage immer noch unterwegs ist. Dann hat er nochmal mit 79 Jahren, so wie Johannes Heesters, nochmal geheiratet zum x-ten Male. Und er steht tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde als der älteste noch aktive Schauspieler der Welt.
Das ist unglaublich.
Ja.
Das ist, also was man hier lernt, Thomas, das ist ja der Wahnsinn. Also herzlichen Glückwunsch, 100 Jahre. Wir haben ja 50. Podcast heute, 50, und wir sind zu zweit.
Ja.
2 mal 50 macht 100.
Ja.
Verstehen Sie? Das ist
natürlich
ja quasi ein 100, ich weiß nicht, ob wir beide 100 werden, wir sind beide über 50.
Ja.
100 ist so ein Alter, wo ich sage so, ja, jetzt aber auch mal schnell impfen lassen, ne?
Ich gehe mal davon aus und ich hoffe es sehr und ich wünsche Herbert Köfer nicht nur alles Gute und immerwährende Gesundheit, die er schon seit 100 Jahren hat, sondern dass er natürlich schon seine Impfung bekommen hat. Also falls er die noch nicht bekommen hat, das wäre ein absoluter Skandal.
Ja.
Aber lieber Herbert Köfer, ich bin ihm sogar mal begegnet vor vielen, vielen Jahren, da war er 95.
Erzähl.
Ja, und da war er sehr nett und gesprächig und wir kamen so irgendwie ins Plaudern und so. Und dann sagte ich mir, Mensch, der muss doch auch schon über 80 sein. Und dann sagte Andreas Kurz, also ein ganz großartiger, wunderbarer Berliner Journalist, der sagte zu mir, nee, der wird bald 100, der ist 95 oder 96.
Wow.
Was? Und fit und lebendig und wache Augen und so. Und ich glaube ganz einfach, dass wenn du musst nicht Künstler sein, aber wenn du generell als Mensch wach durch die Welt gehst und neugierig bleibst, ich glaube, ein Mittel, um einfach jung zu bleiben, ist Toleranz, ist Neugierde, ist Wachsein, sich nicht an alten Sachen festklammern und sagen, ah, damals war alles viel besser, sondern einfach aktiv bleiben im Kopf und im Körper und im Geist. Ich glaube, das hilft, glaube ich, nicht nur um alt zu werden, sondern auch um im Alter noch Spaß zu haben.
Und ja, überhaupt glücklich zu sein.
Ja, auch das Glück zu finden.
Sein. Freundlich sein ist auch total wichtig, wenn man nicht freundlich ist. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wer poppen will, muss freundlich sein.
Ja.
Und das stimmt. Also
das glaube ich eben auch. Und es gibt ja auch noch Rentner, die gerne noch poppen.
Ja, absolut, absolut richtig. Ne? Ich sage nur Andreas Dresen, Wolke 9. Ne?
Ja, oh.
Da geht es aber zur Sache auch. Ja.
Und es gibt, in dem Zusammenhang fällt mir noch ein sehr schönes Lied ein von unserem geschätzten Freund Thomas Pigor und Benedikt ja. Eichhorn, Maulende Rentner. Dieses Lied kann ich euch nur ans Herz legen. Guckt mal, das gibt es auf allen Plattformen, die man so hören und streamen kann. Maulende Rentner von Pigor ist großartig. Pigor und Eichhorn.
100 Jahre, wie gesagt, ich peile das mal so locker an. So, ne? Also man ist ja immer so mit Lebenserwartung, man orientiert sich ja auch so ein bisschen an den eigenen Eltern, so, ja. Ne? So, ne? Mit Genen und so, ne?
Ja.
Ich hoffe, so 80 schaffe ich schon. Das ist ja, es ist ja unser 50. Podcast, wir sind beide über 50. Der
ja.
50. Geburtstag ist ja eine Ansage. Ne?
Ja.
Es ist dann der Eintritt nicht nur in die zweite Lebenshälfte, sondern auch in die letzte, es sei denn, man ist Jürgen Köfer und hat noch eine mehr, der quasi das auch geschafft hat, jetzt in die dritte.
Herbert Köfer hat schon seit 20 Jahren irgendwie noch mal eine Bonusrunde.
Er geht in die Verlängerung.
Er geht in die Verlängerung, auf jeden Fall.
Er hat eine Nachspielzeit. Ja. Aber 50 war schon eine Ansage. Bei dir. Haben wir damals deinen 50. gefeiert im Kukabur?
War das im Dezember? Ich bin sonst nicht so, also die Frau, die bei mir zu Hause wohnt, ist ja hauptberuflich Geburtstagsfanatikerin, die gerne mal eine ganze Woche lang ihren Geburtstag feiert und zelebriert, sag ich mal so. Und das ist auch schön, das macht auch Spaß. Ich bin da gar nicht so, ich feiere zwar gern, aber das reicht mir, wenn irgendwie ein, zwei nette Freunde da sind und dann trinke ich mit denen ein geistiges Getränk. So, und dann ist gut. Aber als ich 50 geworden bin, dachte ich mir, jetzt lasse ich es krachen und habe dann in weiser Voraussicht an einem Montag, weil der 8.12., wann war denn das? War jetzt vor mittlerweile, ja, also 2013.
Ja, 2013.
Genau, das war eben, glaube ich, ein Sonntag oder ein Montag, also am Samstag oder ein Sonntag, glaube ich, war das.
Es war ein Tag in der Woche.
Und eben kein Montag.
In der Woche im Dezember.
Und ich wollte diesen Geburtstag im Comedy Club Kukabura in Berlin bei meinen Freunden Sanji und Svenja feiern und ich wollte ganz viele Freunde und Kollegen dabei haben und ich weiß ja aus Erfahrung, dass alle Kollegen, speziell im Dezember, natürlich ab Donnerstag alle auf Tour sind. Und dann dachte ich mir, dann nimmst du den Montag. Und dann habe ich am Montag, ich glaube es war der 10.12., gefeiert im Kukabura und ich will nicht sagen, alle kamen, aber es kamen fast alle. Und das war ein Jubelfest und du warst da mit Fritzi und ihr habt Lieder gesungen und das hat
Fritzi,
mein Herz.
Fritzi, meine Frau, muss man
ja,
dazu
Fritzi,
sagen,
deine Frau.
Zum ersten Mal waren jetzt.
Ja, genau. So. Die auch einen tollen Podcast.
Wir haben irgendwas gesungen, ich weiß gar nicht mehr, was wir gesungen haben.
Ihr habt, ich glaube von, wie heißt sie nochmal, Christiane?
Ah, Christiane Weber?
Ja, habt ihr, glaube ich, ein Kinderlied gesungen, was ganz, ganz schön war.
Okay, gut.
Ja, das war ganz schön. Dann war der liebe Dietmar Bachmann da, mit dem habe ich Just a Gigolo gesungen. Der hat mich auf
richtig,
die Bühne gezerrt.
Richtig, ja.
Dann,
ja, man musste dich richtig zerren. Du hast dich richtig gewehrt.
Ich habe mich wahnsinnig gewehrt.
Du wolltest nicht, nein, die Bühne, das ist nicht so meins. Lass mich.
Kennst mich ja. Ich gehe ja ungern auf die Bühne.
Sehr ungern.
Ja, ja.
Ich ungern auf die Bühne zerren lassen.
Genau.
Ja.
Naja, und jedenfalls, das war ganz, ganz schön. Dann mein ehemaliger WG-Mitbewohner Michael Genehr hat moderiert, was auch ganz, ganz großartig
Moment,
war.
Moment, du hast mit Michael Genehr in einer WG gewohnt?
Ja.
Das
ja.
wusste ich gar nicht.
Ja.
Erzähle, berichte, ja. spreche.
Naja, ich hatte mich verliebt in eine Frau
so.
Mitte der 90er Jahre.
Ich dachte,
und mit
du hast
der
dich
wurde
verliebt
ich dann.
Michael Genehr.
Nee, nicht mit Michael Genehr. Und
ja,
mit der wurde ich
alles zu.
Nee. Und die wurde schwanger, die Frau. Und wir stellten aber fest, dass wir doch nicht irgendwie so gut zusammenpassen. Und ich habe dann also meine Sachen gepackt und bin dann ausgezogen und war dann sozusagen unterwegs und wollte, habe dann also bleiben. Ich habe dann ein Dach über den Kopf gesucht und
Eine Bleibe in der Fremde, ohne Habe. Hattest du die Traute in der Fremde, eine Bleibe ohne Habe zu haben?
Die Traute hatte ich noch.
Die Traute.
Und da habe ich bei diversen Menschen übernachtet. Und habe dann auch zusammen mit Michael Giner in seiner Wohnung in der Nähe des Kudamms da gewohnt. Und das war absolut genial. Und er war aber eigentlich so gut wie nie da, weil er zu der Zeit von Dienstag bis Sonntag Varieté moderiert hat. Irgendwo. Ah. In der Fremde.
Das hätte mich ja jetzt sehr interessiert, weil ich kenne Michael natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wie ist Michael so als WG-Mitbewohner? Das ist ja, weil Michael ist ja schon eine Type. So, kann man
Michael Giner ist eine Type und er ist ganz, also er ist ganz, ganz wunderbar und ein warmherziger, lebenskluger, weiser Mensch.
Und Pilot auch.
Pilot.
Das genau. Kommt noch dazu, ja.
Nein, aber ich meine, ich habe es ja schon angedeutet. Er war eigentlich nur Montag da. Er kam Sonntag Nacht nach Hause, war den Montag da und fuhr dann irgendwie Dienstag nach Mittag wieder weg. Das heißt, ich habe gar nicht so viel von ihm mitgekriegt. Und manchmal, weil das ja eine relativ große Wohnung war, kamen dann irgendwelche Freunde oder Künstler, die dann bei ihm übernachtet haben. Und was daran merkwürdig war, die kannte ich natürlich alle gar nicht. Und dann kam eben auch ein Pärchen aus der Schweiz. Und die haben dann mal so für 2-3 Wochen übernachtet. Und das waren Ursus und Nadeschkin.
Ja, und die haben nämlich gewohnt, auch wenn sie in Bochum waren, bei meinem Freund Holger Erich. Ja,
ja.
Um die Ecke, Holger Erich, mit dem ich Theater gespielt habe und viele, viele Jahre auch ein Bühnenprogramm, so ein Varieté-Programm gehabt habe.
Ja.
Und alter Studienfreund. Also wir haben damals angefangen, Theater, Film und Fernsehwissenschaften zu studieren. Lange bevor Holger dann künstlerischer Leiter des Mörs Comedy Festivals wurde und jetzt in Schwerte, also immer noch sehr, sehr umtriebig ist. Und Holger kannte Urs und Nadja, so wie ich sie kennengelernt habe, Urs und Nadeschkin nämlich auch aus vielen Auftritten in der Schweiz, weil er hat auch jongliert und so Straßentheater gemacht. Und dann habe ich Ursus und Nadeschkin kennengelernt, 94 bei Holger in der WG. Und die haben da gepennt, in der WG.
Ja.
Also nicht etwa im Grand Hotel oder so, sondern im Hotel. Und wir hatten 2-3 Shows zusammen, eine in Wattenscheid, eine in Bochum. Und da bestand schon Interesse von einem befreundeten Agenten, die in Bochum, die in Deutschland auch zu vertreten beide. Und da habe ich Ursus und Nadja kennengelernt. Also in der Küche einer WG, wo sie dann irgendwie auf dem Boden, auf einer Matratze gepennt haben. So.
Ja.
Das waren so unsere, unsere Flegeljahre, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, aber das war so die Zeit, wo es auch egal war, wo wir gepennt haben.
Es war völlig Wurst, wo wir gepennt haben, was das auch für eine Unterlage war, wo wir gepennt haben. Es war wirklich Wurst und ich hatte dann irgendwie Anfang der 90er hatte ich so eine kleine Butze in Berlin und Micha Mittermeier spielte dann irgendwelche Mitternachtsshows in Berlin und wir waren befreundet, was heißt waren, wir sind befreundet, aber er hatte dann auch keine Bleibe in der Fremde und da habe ich gesagt, Micha, kannst du bei mir?
Ja, sicher, ja, das penne ich bei dir,
da schlafe ich bei dir.
Ja, es ist ja heute noch so, dass manchmal, wenn ich in Berlin bin und zwischendurch, also ne, als man noch konnte und so, ne, da habe ich ja auch bei dir gepennt.
Natürlich, na klar.
Ne, genau, und morgens hat mich die Katze wach geleckt. Das ist okay. Das ist
die Muschi kam sozusagen.
Also bitte. Also entschuldige mal. Also man muss jetzt ja nicht so aus. Ja, aber da kam auf einmal, hatte ich eine Muschi im Gesicht. So. du hast angefangen, entschuldige.
Ja, also wie gesagt, ganz kurz so abschließend, es war eine rauschende Ball. Nacht, mein 50. Es war schöner, hätte es nicht sein können und es war wunderbar. Aber jetzt erzähl mal von deinem 50.
Mein 50. Ich bin ja gerne über meinen Geburtstag weg. Nicht zu Hause in Bochum, sondern ich bin gerne weg. Ich war schon mal an meinem 50. war ich schon mal in Berlin. Ja, an meinem Geburtstag war ich schon mal in Berlin. Ich war letztes Jahr tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr in London.
Ja.
Als es noch ging. Da denke ich auch mit Wehmut drüber nach
und
hoffe irgendwann mal wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, das ist so diese Aussicht, die ich mir nicht nehmen lasse, dass ich irgendwann mal noch mal ein paar Tage nach London fahren kann nach Amsterdam. Also in London war letztes Jahr, das war auch sehr schön mit Theaterbesuch und wir haben die Harry Potter Ausstellung besucht. Dann war ich an meinem 50. an meinem Geburtstag. Ich glaube, ich war sogar irgendwann mal im Disneyland in Paris. Und ich war an meinem 50. Jetzt kommt es, vor 3 Jahren waren wir, meine Frau und ich, in Amsterdam. Weil ich habe gesagt, ich möchte an meinem Geburtstag etwas ganz Besonderes machen, etwas, was ich noch nie gemacht habe. Und ich war noch nie in meinem Leben vorher im Anne-Frank-Haus gewesen.
Ja.
Und habe gedacht, ich möchte auf jeden Fall an meinem 50. ins Anne-Frank-Haus. Wir waren ein paar Tage da, also 3 Tage. Wir waren auch im Van Gogh-Museum und hier und da. Aber ich habe gesagt, 50. ist Anne-Frank. So, ja. Ich war bisher noch nie drin und hatte immer so ein bisschen es ist jetzt ja nicht irgendwie eine Happy Location. Das ist ja jetzt nicht, man geht da nicht mit Partyhut rein und macht ja. Aber ich hatte immer so ein bisschen Angst davor, dass mich das zu sehr runterzieht.
Ja.
Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, an meinem 50. ins Anne-Frank-Haus zu gehen, weil es wirklich ein ganz besonderer Tag dadurch wurde.
Mhm.
Weil, wenn man ins Anne-Frank-Haus geht, und das kann ich wirklich jedem nur sagen, das ist jetzt nicht irgendwie nur eine Touristenattraktion, sondern es ist ein ganz besonderer Ort. Es ist natürlich sehr trauriger Ort, natürlich ganz klar. Es ist aber auch ein Ort, der dir zeigt, zu was Menschen fähig sind, über was Menschen hinauswachsen können.
Ja.
Wenn du in diese Räume dann gehst, durch den Schrank, durch diese sich öffnende Schrankwand und siehst, wie die Menschen da gelebt haben, wie sie sich haben nicht unterkriegen lassen, du gehst da als ein anderer Mensch nachher raus. Du gehst raus in dem Glauben, ja, man kann auch in schwierigen Situationen überleben, das meistern.
Ja.
Wie das Ganze natürlich ausgegangen ist, ist natürlich furchtbar und schrecklich. Die sind dann verraten worden. Von wem genau, weiß man nicht.
Ja.
Aber es ist ein Ort, den, wie ich finde, jeder mindestens einmal im Leben besucht haben sollte. Und das habe ich an meinem 50. gemacht. Habe gesagt, so, nee, mein 50. ist ein besonderer Tag und deswegen möchte ich da ins Anne-Frank-Haus. Und das war toll. Das muss ich wirklich sagen, es war toll. Das vergisst du einfach nicht. So, ne?
Ja, das
ist. Ich wäre jetzt nicht nach Buchenwald gefahren oder nach Dachau oder so, aber wir waren in Amsterdam und hab gesagt, so, nee, das lassen wir jetzt nicht aus.
Ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Also ich muss auch noch mal nach Amsterdam. Ich war vor vielen, vielen Jahren, also eigentlich kurz nach dem Mauerfall da, mit der Schauspielschule. Wir haben in Amsterdam da gespielt und da war ich auch nur ganz, ganz kurz. Aber ich möchte da unbedingt nochmal hin, weil ich natürlich von dir und von vielen anderen Freunden, die mir immer wieder davon vorschwärmen, wie schön Amsterdam ist und auch, na klar, wegen Anne-Frank-Haus, das interessiert mich sehr. Meine Frau will nach Amsterdam, weil John Irving sich dort hat tätowieren lassen von einem ganz speziellen Tätowierkünstler.
Ja.
Deswegen will sie dahin. Und ich glaube, dass das Anne-Frank-Haus einen zutiefst berührt, weil das ja viel über Liebe erzählt, über Solidarität, über Herzenswärme.
Über also einfach, Familie auch.
Ja, ne? Familie und so. Ja. Das ist, glaube ich, das, was einen sehr, sehr berührt. Und ich glaube, das ist ja auch das, man kann das in keiner Weise vergleichen, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Familien, die jetzt gerade sich in dieser wirklich anstrengenden Zeit sich jetzt befinden in Deutschland, dass man kann es wirklich nur über Liebe machen. Man kann es nur über Miteinander. Natürlich, irgendwann hört die Liebe auf, wenn das Kind wirklich so schreit und wirklich so ungenießbar ist. Und wenn es wirklich, und ich verstehe auch, dass viele Eltern jetzt auf dem Zahnfleisch kriechen. Wahrscheinlich, ich bin der Überzeugung, dass die Liebe viel heilen kann und ich weiß, dass die Liebe viel retten kann und dass die Liebe wirklich die größte Macht ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so beeindruckend.
Sie hat dann geschrieben und hat dann irgendwann geschrieben, sie möchte irgendwann mal Schriftstellerin werden, große Schriftstellerin werden, was ihr dann auch posthum natürlich leider gelungen ist auch.
Ja.
Und aber dadurch, dass sie sich halt einfach nicht unterkriegen lassen, obwohl sie in dieser extremen Situation leben.
Ja.
Ja, das war ja kein Lockdown in dem Sinne, sondern das war ja wirklich, die haben sich ja selber quasi versteckt und eingeschlossen selber und einfach um zu überleben.
Um zu überleben. Da ging es ums nackte Überleben.
Also deswegen, genau. Und deswegen ist ja, und auch was viele Sachen, die man auch gar nicht wusste oder die einem gewahr sind, ich dachte auch immer so, was viele auch gar nicht wissen, die kam ja aus Frankfurt. Das war ja ein Frankfurter Mädchen.
Ach so.
Die Anne Frank. Ja, die kam aus Frankfurt. Ja, klar. Und haben da halt schnell Holländisch gelernt und das ging ja alles ratzfatz, wie die geflüchtet sind, aus Frankfurt nach Amsterdam und sehr, sehr spannend. Also muss man einfach, das ist ein Ort, den man besucht haben muss. Früher ist man ja nach Amsterdam gefahren. Ich wohne ja nicht weit von Amsterdam. Wenn ich mich ins Auto gesetzt habe, früher oder vor ein paar Jahren habe ich ein Konzert besucht in Amsterdam, bin abends wieder losgefahren. Ich war in 2 Stunden wieder zu Hause. Also heute bräuchte man jetzt mit der Geschwindigkeitsbegrenzung und wenn man wieder darf, vielleicht 2,5 Stunden oder so. Aber das ist alles durchaus machbar. Und früher ist man natürlich aus anderen Gründen nach Amsterdam gefahren. Ich habe mal einen Junggesellenabschied verbracht in Amsterdam im Jahr 2000 oder 99. Da waren wir irgendwie 12 Jungs und haben natürlich es krachen lassen in Amsterdam, ganz klar. Das macht man heute so mit 50 macht man das nicht mehr.
Also sag mal so, du machst das nicht mehr und ich mach das nicht mehr, aber es gibt Männer, die das immer noch machen.
Es gibt Männer, die das immer noch machen, die fahren für ein paar Stunden nach Amsterdam, lassen sich da einfliegen, hauen sich die Oberlippe, Oberkante zu und fliegen dann wieder nach Hause. Aber Amsterdam ist einfach zu schön dafür, das muss man sagen. Also es gibt auch andere schöne Städte in Holland, aber dieses mit den Grachten und dieses Kulturangebot ist fantastisch und es gibt eine wunderbare Location, das Paradiso, das ist eine ehemalige Kirche, da haben schon die Stones gespielt und Bowie und Prince und ich habe da vor 2 Jahren die Proclaimers gesehen aus Schottland. Oh. Das war richtig, richtig toll auch. Und,
da gibt es viele, bei YouTube gibt es ganz viele tolle Konzerte aus dem Paradiso.
Ja, das ist eine ganz tolle Location, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ich da wieder rein kann. Das war mein 50.
Aber du hast doch trotzdem, irgendwann hast du doch mal dich hingesetzt mit ein paar Freunden. Hast du gar nicht gefeiert? Null?
Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das habe ich irgendwie nachgeholt, glaube ich, im Jahr selber dann.
Ja, oder?
Irgendwann im September gab es eine große Party, zu der du nicht konntest.
Stimmt.
Du warst irgendwie unpässlich.
Nein, ich war nicht unpässlich. Ich habe irgendwo im Hotspot, irgendwo im tiefsten Eisfeld gespielt, oder?
Ja, wollte gerade sagen, wahrscheinlich in Eisfeld.
Liebe Grüße an unseren Hörer Marcel. Der hat ja erst am 23. Geburtstag.
Ist ja egal, trotzdem schönen Gruß nach Marcel und an seine Thüringer Frau.
Genau.
Und 50 war dann natürlich eine Marke. Ich muss aber sagen, dass nach 50 eigentlich alles besser wurde. Also die paar Monate vor 50 waren eher schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, weil diese Zahl halt im Raum stand. Ja. Und immer, jetzt bin ich bald 50, scheiße. Und dann war die 5 da und dann war gut.
Ja.
Dann war gut. Und dann jetzt so mit 53 würde ich sagen, so, ja, das ist halt jetzt nicht so 3 nach 5, sondern eher 7 vor 6 jetzt gerade so. Also vom Gefühl her. Ja. Aber man muss halt positiv sehen. Weißt du, unsere ganzen Kollegen, da sind ja so viele jetzt mittlerweile über 50 und gehen hart auf die 60 zu. Ja. Und das ist okay. Wir gehören halt alle anderen Generationen dran. Wir lassen es halt nicht mehr so krachen und wir sehen die Sachen auch, denke ich mal, ein bisschen gelassener, weil wir einfach auch so viel erlebt haben und so viel schon gesehen haben und gesagt haben, ja, jetzt diese Krise, die kriege ich jetzt auch noch geregelt irgendwie.
Ja. Also da sind auch ganz andere Sachen. Also bei mir war es eigentlich nicht so, dass ich die Angst vor der 50 hatte, weil ich ganz naiv mich wirklich auf diese Riesenparty gefreut habe und dachte mir, 50, ja, die Zahl sieht natürlich, so, dann kam der 50. Geburtstag und es war wirklich ganz, ganz schön, aber in den darauffolgenden 2, 3 Jahren, die dann folgten, bekam ich plötzlich so den Eindruck oder das Gefühl, dass ich auf einmal ich fühlte mich aussortiert. Also so, ich gehörte auf einmal zu den Alten. Das merkte ich von Seiten der Veranstalter, das merkte ich natürlich ganz stark bei den Kollegen, ne, die sich irgendwie, also bei den jüngeren Kollegen. Einmal war ich so der Johannes Heesters, der Komiker, sage ich erstmal so. So kam ich mir vor, so der Gandalf, der weise alte Mann mit seinem uralten Material. Und dachte mir, aber wieso? Ich bin doch gar nicht so alt. Wie kommt ihr darauf? Also, ich fühle mich ja nach wie vor nicht alt. Ich fühle mich eigentlich young at heart, wie man so schön sagt. Also, ich fühle mich eigentlich immer noch 30. Und viele werden jetzt sagen, ich meine, fühlst du dich wie 52?
Nee, gar nicht.
Überhaupt nicht, oder?
Null. Also, ich fühle mich so Anfang 40. Also, ich fühle mich 10 Jahre jünger, als ich eigentlich bin.
Ja, mindestens.
Natürlich habe ich natürlich auch so ein bisschen Glück mit meinem Aussehen, mit den Haaren und so, wenn man so klein ist und so.
Wenn man einfach so geil aussieht wie du, dann klar.
Nein, ich will nur einfach nur sagen, ich habe früher sehr drunter gelitten, dass ich immer jünger aussah, als ich bin.
Ach so,
mit 16 und so. Das ist natürlich, ne, und da ich mit 40 so aussah wie 30 und jetzt mit 53 so aussehe wie 40, sehe ich ja eigentlich aus wie 30. Verstehen Sie?
Verstehe.
Ja, nee, also das ist schon, ich habe da auch so ein bisschen Glück gehabt natürlich, aber ich fühle mich genauso wie du auch, wie so ein Elder Statesman, gerade wenn man so mit Jüngeren, gerade wenn man so mal zwischendurch mal in einen Raum bei Clubhouse reingeht und den jüngeren Kollegen mal so ein bisschen vom Krieg erzählt, so, weißt du, dann kann man schon ein bisschen so mit seiner, naja, mit seiner, nicht nur mit seiner Weisheit, sondern auch mit seiner Ruhe so ein bisschen, ich bin auch ruhiger geworden, haben auch viele gesagt, ja, du bist nicht mehr so auf 180 wie früher, ich bin ja auch älter geworden, ich habe hohen Blutdruck, ich kann da auch nicht mehr, und mir gehen auch viele Sachen einfach am Arsch vorbei, ja, und wo andere sich so aufgeilen und sich so unbedingt produzieren müssen, da sage ich so, ach Leute, nimm noch mal, setz dich erstmal hin und nimm mal deinen
Ritalin. Naja, was man so schön sagt, so die, was eigentlich schrecklich klingt, aber das ist wirklich gut, die Gelassenheit des Alters, wenn du wirklich, wenn du an einen Punkt kommst, wo du nicht mehr alles persönlich nimmst, wo du, wo deine Eitelkeit zwar immer noch da ist, und das ist auch absolut in Ordnung, aber wo du trotzdem bereit bist, vielleicht mal einen Gang runterzuschalten. Also ich weiß noch, wie ich wirklich so vor 15 Jahren oder so, hat mich ganz vieles, oder als ich angefangen habe vor, naja, das ist auch schon 26 Jahre her, als ich angefangen habe, hat mich wirklich jeder, in jeder Jubelkritik, wenn da ein Satz drin war, da stand dann irgendwie drin, ja, also die Zwischenmoderation, das ist jetzt noch nicht so auf dem Weg, aber was bildet er sich ein? Wo ich dann heute sage, naja, egal ob er nun, also er hatte mit Sicherheit recht, davon mal ganz abgesehen, aber ist doch Wurst. Ich meine, guck dir mal an, das ist 99% Lob und Hymne und er ist begeistert. Erstens. Ja. Und zweitens, es ist seine Meinung. Und man muss eben auch die Meinung anderer Leute, ich weiß, das ist momentan nicht so angesagt, aber trotzdem, es ist meine Meinung. Ich finde, man sollte die Meinung anderer Leute respektieren. Und wenn jemand, ich sag mal ganz banal jetzt, wenn jemand ein glühender Andreas Gabalier-Fan ist, ist das für mich zwar unverständlich, aber dann sage ich, naja, okay, gut, dann mach doch. Aber man hat sich, ich reg mich darüber jetzt so, nicht mehr so auf.
Es und ist vieles lass so doch egal, machen. Man ist einfach so ruhiger geworden und man ist auch ein bisschen besonderer geworden und man, wie gesagt, es geben einem auch Sachen am Arsch vorbei, die einem früher total wichtig waren. Und so, man weiß, was wichtig ist.
Ja.
Weißt du, und so ein Andreas Gabalier, der wird nicht in den Olymp der Rockmusik eingehen, ja, weil ich einfach sag so, ich guck mir die Texte an und sag so, ja, wirklich, echt, so, nee, komm, lass stecken, so, ne. Also wir haben einfach so viel kommen und auch gehen gesehen und haben so viele auch persönliche Verluste natürlich gehabt in den letzten Jahren, was natürlich auch unserem Alter zugeschuldet ist, dass man einfach weiß, was wichtig ist und was nicht.
Ja, ja.
So, und dieses Ganze sich produzieren und sich wichtig nehmen, ist halt, das ist halt Show, das ist halt vorgeschoben und Leute, geht nett miteinander um, seid freundlich und seid keine Arschlöcher und dann kommen wir alle miteinander aus. Also das ist,
glaube ich, worüber halt auch ich ganz, ganz froh bin, ist, dass ich irgendwann mal, das ist zum Glück schon lange her, aber war trotzdem ein langer Weg, dass ich irgendwann aufgehört habe, das Publikum anzupupen oder das Publikum irgendwie zu beschimpfen. Ich hatte wirklich in den ersten Jahren habe ich das gemacht, beziehungsweise ich habe um die Gunst des Publikums nicht nur gebuhlt, ich habe richtig gekämpft wie ein Wahnsinniger.
Ja, ja.
Und das mache ich schon viele, viele Jahre nicht mehr, aus vielerlei Gründen. Der banalste Grund ist einfach der, dass ich einfach den Erwartungen des Publikums nicht entspreche. Denn wenn du hinkommst zu mir, wie ein berühmter deutscher Komiker gesagt hast, nämlich du hast ja gesagt, es ist genauso, wenn du jetzt zu Rammstein gehst und sagst, ist mir zu wenig Jazz. Also wenn man das, war das jetzt richtig zitiert, lieber Herr Hennes?
Das war richtig, ich bin erstaunt, ich bin für was sprachlos, dass du mein Material so gut
auswendig kannst. Ja, natürlich, nein, aber dieses Zitat gebe ich sehr oft von mir, weil das ist wirklich so. Das ist oft.
Das war auch eins meiner besten Analogien, muss ich auch dazu sagen.
Also wirklich. Und es ist ja, man geht dann manchmal so hart mit dem Publikum um oder wenn das Publikum laut ist oder natürlich, ganz ehrlich, es gibt auch dummes Publikum. Es gibt auch wirklich Publikum, die zu doof sind, das zu verstehen. Das gibt es auch. Aber es ist ganz oft so, es ist ganz, ganz oft so, dass die Leute was komplett anderes erwarten. Oder dass die Leute, ganz banal, dass der Raum einfach nicht geheizt ist, die Leute frieren oder es sind überteuerte Preise oder es ist irgendwie sonst irgendwas Schlimmes passiert. Das heißt, es sind...
Die Stühle sind scheiße, hast du das
schon mal gehabt? Die Stühle sind scheiße. Weißt du? Und es ist genauso, weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Autokino, ich habe ja Autokino-Auftritte nicht gemacht und ich weiß, es werden auch diesen Sommer wieder Autokino-Auftritte kommen. Ich werde sie trotzdem nicht machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch als Zuschauer stelle ich mir das nicht besonders schön vor. Du sitzt in einem Auto und da ist ein Komiker auf der Bühne und so. Also was ich damit meine, ist, ich habe in den die Gelassenheit des Alters und für mich als Künstler, als Bühnenkünstler hat auch was damit zu tun, dass ich mehr in die Empathie fürs Publikum gegangen bin und dadurch bin ich entspannter und deswegen habe ich nicht mehr diesen, ich hatte in den ersten Jahren, war ich manchmal so böse mit den Leuten und habe die Leute so angepuppt und also ich kann mich nur rückwirkend dafür entschuldigen, Leute, ich war einfach jung, hatte keine Ahnung.
Naja, und man wird auch natürlich auch empathischer, so, ne?
Ja,
das
ja.
ist einfach so, man wird ruhiger, man wird empathischer und sieht die Sachen auch anders, hat mehr den Weitblick als immer nur diesen Tunnelblick. Ich habe oft das Gefühl, dass viele Leute einfach nur einen Tunnelblick haben und sagen, ich will jetzt möglichst schnell, möglichst viel und ich so, nein, Leute, nein, das ist nicht der Weg, wie der Mandalorian sagen würde, sondern man muss wirklich gucken, dass man, aber wie gesagt, Opas erzählen vom Krieg, lieber Thomas, lass uns doch mal über das Thema reden, was wir uns vorgenommen haben jetzt für diesen Podcast, nämlich Achtung, Vornamen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber ich glaube, du hast
das Nein, auch da oder? Möchte ich einen ganz, ganz treuen Hörer zitieren, Christian Zebe, ein ganz, ganz treuer Hörer und ein absoluter Film-Nerd, der auch bei Facebook fast täglich Filme rezensiert, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Sein Spezialgebiet sind allerdings wirklich, doch, kann man glaube ich so sagen, so Horror- und Splatter-Filme oder zumindest Filme, wo viel Blut fließt. Aber er ist ein ganz toller Typ und der sich immer wieder gemeldet hat und der immer wieder Tipps hatte. Und der meldete sich vor ein paar Tagen und hatte eben diesen Einfall mit den Vornamen. Und da dachte ich mir, für unsere Jubiläumsfolge, für unsere 50. Folge ist das doch absolut passend.
Naja, weil wir beide ja, also du hast ja echt Glück gehabt, muss man sagen, mit deinem Namen. Als Sohn der DDR. Wieso? Thomas ist ein absolut legitimer Name. Den gab's auch bei uns.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja das Interessante, unsere Generation, ich nehme, obwohl wir ein paar Jahre auseinander sind, aber wir sind schon gleiche Generation, halt in verschiedenen Ländern aufgewachsen. Ja. Aber wir hatten ganz klar die Standardnamen, das sehe ich in meinem Freundeskreis. Wir hatten Markus, wir hatten Thorsten, wir hatten Thomas, Christian, Michael, Andreas, Matthias, ja. Also ich bin mit meinem Namen da wirklich rausgestanden.
Extrem
rausgestanden, weil, und das habe ich ja auch in meinem neuen Programm drin, ich heiße ja gar nicht bürgerlich Hennes, das ist mein Spitzname, mein Künstlername. Ich wurde ja geboren als Hans-Günther Bender, ja. Mhm. Mit TH und Bindestrich, also und das, so wie mein Vater auch hieß. Und das sage ich ja auch in meinem Programm, dass mir irgendwann mal klar wurde, dass meine Eltern sich überhaupt gar keine Mühe gegeben haben bei der Namenssuche. Ja, hier, da ist dein Sohn, wie wollen wir ihn nennen? So wie mich, okay. Und das ist so, das war so einfallslos. Das war
zum Glück hat deine Mutter das nicht gesagt, ja, so wie ich. Dann würdest du jetzt Mutter, Brigitte heißen,
meine Mutter,
oder?
Meine Mutter hat einen wunderschönen Namen gehabt. Meine Mutter heißt Lydia.
Lydia, stell mal vor.
Du und ich jetzt liebe den Namen Lydia sehr.
Lydia ist sehr schön.
Und du jetzt? Es gibt natürlich auch mit Y. Es gibt ja auch dieses wunderbare Lied von Groucho Marx, Lydia the Tattooed Lady.
Oh ja.
Lydia, oh Lydia, say, have you met Lydia? Lydia the Tattooed Lady. Und
wunderbar.
Ich heiße halt Hans Günther und wurde in der Schule immer Hansi genannt.
Eigentlich wäre doch Lydia dann doch schöner gewesen, oder?
Da wäre Lydia schöner gewesen, ja. Es gibt ja so Leute, die haben dann so Mädchennamen in der Mitte. Also hier Rainer Maria, Klaus Maria Brandauer oder hier Christoph
Markus Maria, Maria Profittlich, Christoph Maria, Maria Herbst.
Profittlich, ja, oder Rainer Maria Rilke. Ne, das Maria ist schon, ne? Also da gibt es eine ganze Nummer in meinem neuen Programm dazu. Aber ich war nie zufrieden mit meinem Namen. Also ich glaube, mein Name hat auch dafür gesorgt, dass ich ziemliche Komplexe hatte, auch als Kind und als Jugendlicher. Weil Hansi ist kein toller Name für Mädchen, die jetzt mit mir hätten vielleicht was machen wollen. Hansi ist so, das ist so eine, also ist, glaube ich, die Krone der Verniedlichung ist Hansi.
Ja, oder? Ich muss immer an Kanarienvogel denken.
Ja, wo Kanarienvogel, ist er denn? Ja. Es gibt aber alte Schulfreunde, die mich noch Hansi nennen und Hansi nennen dürfen. Ganz wenige. Und die dürfen das auch, weil für die bin ich der Hansi, einfach so. Ne?
Na, mein Spitzname während der Schulzeit war ja Nikus. Nikolai Nikus.
Ja, das ist schon klar, das habe ich schon verstanden.
Ja, ja, genau, weil wir irgendwie, wir hatten
ich den. Ich bin Wessi, aber nicht so doof, verstehst du?
Manchmal denke ich mir, vielleicht muss ich es dem Wessi erklären. Und wir hatten irgendwie den komischen Brauch bei uns in der Schule, dass wir eben diese US, so US, so Buschus und was weiß ich sonst was. Also wir hatten uns da irgendwie so, das klingt alles Markus. Ein bisschen römisch. Markus, Buschus.
Ja, klar.
Naja. Nein, aber ich habe.
Ja?
Nee, du.
Ja, weil Hans Günther wurde irgendwann mal, ich wollte mal kurz erzählen, wie es auf Hennes kam. Irgendwann mal war ich diesen Namen leid, diesen Spitznamen Hansi. Und dann habe ich mich selber Hennes genannt.
Ja, sehr gut.
Ich habe mir quasi meinen Namen selber ausgesucht. Und da bin ich eigentlich, jetzt im Nachhinein denke ich so, das hat genau das Gleiche hat Freddie Mercury gemacht. Also Farouk Bulsara ja. hat sich irgendwann mal Freddie Mercury genannt. David Bowie hat sich irgendwie David Jones genannt. Und mhm. ganz viele, Elton John, ne, Reginald White
ja.
und so weiter. Also da bin ich in ziemlich guter Gesellschaft.
Du bist einfach ein fucking Star.
Ich bin einfach, also. Und ich habe damals, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet in der DDR, aber es war mal Mode, dass man seinen eigenen Vornamen sich auf ein T-Shirt drucken ließ. Also so
ja, mit Flock. In den 70ern.
Ja. In den 70ern, genau. Ja. Und mein Vater hatte mir das machen, also hatte mir irgendwann mal so ein T-Shirt mitgebracht. Und da stand dann Hans Günther drauf. Und zwar nicht untereinander, sondern in einer Reihe. Das war natürlich, das passte natürlich überhaupt gar nicht auf so ein T-Shirt drauf.
Bist du dir sicher, dass du nicht adoptiert warst? Also das ist ja wirklich hart.
Nein, nein, also ich bin mir ziemlich sicher. Und stell dir vor, ein kleines T-Shirt, die Buchstaben hatten natürlich auch eine Standardgröße, eine Normgröße. Und da stand Hans Günther auf diesem gelben T-Shirt, also war ein gelbes T-Shirt, glaube ich, mit oranger oder grüner Schrift, ich weiß es nicht mehr genau. Und da passte dieser Name natürlich mal so, gerade mal so, aber halt nicht ganz. Wenn ich das T-Shirt angezogen habe, sind die beiden ersten und die beiden letzten Buchstaben verschwunden in meinen Achselhöhlen.
Ja, na klar.
Und jetzt lief ich da rum im Sommer in Holland mit dem Aufzug, mit der Aufschrift NS Günd. Das kam in Holland nicht so gut. Da stand wirklich NS
Günd. Verstehen Sie.
Verstehen Sie, NS. Meine Damen und Herren.
Ich hatte auch so ein T-Shirt, das hatte mir meine Tante Gisela aus dem Westen rübergeschickt. Und da war dieser kleine Elefant aus dem Dschungelbuch mit dem Mowgli.
Ja.
Ja, der war drauf und darüber stand dann Thomas. Und für mich war das spooky. Weil ich bin dann durch Leipzig gegangen, sage ich jetzt mal so, und dann gab es immer wieder Leute, Thomas, die dann riefen, hä, woher kennen die mich? Ach so, steht ja der Name da. Also das fand ich dann so ein bisschen ätzend.
Ja, ich habe auch nie den Sinn so richtig verstanden.
Nee.
Wenn du jetzt so ein kleines Kind bist, was noch nicht sprechen kann und da steht der Name drauf, dann kann man das, wenn das irgendwo verloren geht, kann man sagen, der kleine Thomas ist verloren gegangen im Kinderparadies. Aber so, man selber weiß doch, wie man heißt.
Ja,
das ist total beschmiert.
Völlig gut. Ich habe übrigens mal mich ein bisschen kundig getan, was Vornamen betrifft und auch so ein bisschen geschichtlich geguckt. Und das Interessante ist ganz einfach, ich will es mal ganz kurz, machen. Und zwar, ich möchte mit dem Mythos Kevin ist ein Ostname, damit möchte ich jetzt mal richtig aufräumen und das auch aus der Welt radieren, weil das stimmt vorne und hinten nicht. Es gab nämlich, was den Namen Kevin betrifft, zwei Schübe, wenn man so will, oder zwei große Wellen. Die erste Welle, kannst du dir vorstellen, wann die kam? In den 70er Jahren? Wer hat die ausgelöst?
Das war Ende der 70er Jahre und das war natürlich Kevin Keegan.
Absolut, der beim HSV gespielt hat.
Darauf hat sich ja auch Kevin Kühnert bezogen. Er hat gesagt, natürlich Kevin Kühnert ist natürlich ein geiler Name, kann man nicht sagen. Alliteration Kevin Kühnert. Aber er hat auch gesagt, nee, ich bin nicht von Kevin allein zu Hause, sondern ich bin in den 70er Jahren Kevin Keegan, HSV.
Ja.
Ganz klar, das war der große Star des HSV, ein englischer Fußballspieler, der auch eine Single aufgenommen hat, wie jeder Fußballspieler, glaube ich.
Noch eine Single aufnehmen musste. Ob er nur singen konnte oder nicht.
Stand im Vertrag, gute Freunde, darf keiner da drinnen. So, und also Kevin Keegan, ganz klar. Und dann natürlich Kevin allein zu Hause.
Das war die zweite Welle.
Das war die zweite Welle.
Das war 1991.
Und das war 1991 und das war die erste, quasi der erste gemeinsame Ost-West-Name.
Ja.
Also ne? Weil das ist da war natürlich die Mauer schon weg, zwei Jahre, und Deutschland war am Zusammenwachsen und da kam dieser super Erfolg, Kevin allein zu Hause mit Macaulay Culkin. Ja. Also keiner nannte sein Kind Macaulay, ne? Sondern Kevin.
Ja.
Und das war der zweite Schub, ne? Kevin. Und natürlich auch, darfst du auch einen anderen Kevin nicht vergessen, der auch ganz groß war in der Zeit, 90.
Wer denn?
Kevin Costner.
Ja, sicher.
Natürlich, klar, Kevin Costner. Der mit dem,
Wolf tanzt. Der sich den Wolf tanzt.
Der sich den Wolf tanzt und Robin Hood und alles Mögliche. Das war, ich weiß noch, also meine Cousine stand total auf dem. Das war wirklich, also Kevin allein zu Hause und Kevin Costner. Und das hat jetzt natürlich viele Jahre später, 30 Jahre später, so dieses Geschmäckle. Ja, Kevin, der kleine Kevin.
Naja, aber wenn man sich mal so die Geschichte der Vornamen anguckt, hat das natürlich immer, also entweder hat das was damit zu tun, dass es eine dass es von außen etwas gab, also dass es etwas Religiöses gab. Ne? Also es gab dann eben bei den Germanen, da waren das eben wirklich dann so Namen, die wie Gertrud zum Beispiel, also Ger ist denn der Speer und Trud der Kampf, also die Kräftige sozusagen oder die Kämpferin. Dann bei der Christianisierung, gab es dann Namen aus dem Neuen Testament, dann kam die Reformation, da wurden dann Namen aus dem Alten Testament genommen, dann kam die Neuzeit, die Aufklärung und da fing es nämlich an, was ganz interessant ist, da wurde es individueller und da kamen dann auf einmal schicke, moderne, ausländische Namen aus Frankreich, wie Emile oder Louis oder Edouard, ja. Charlotte oder Charlotte, also Lotte, Lotti, Eduard, ja. So, das sind dann so die ganzen Namen. Dann Sophie. Sophie, also diese französischen Namen, also wo es dann schon anfing, so modern und schick und modisch zu werden, dann kam die Nazi-Zeit, wo dann also der deutsche Name dann wieder gezählt hat und wo dann die Nazis darauf geachtet haben, dass die Juden auf gar keinen Fall deutschen Namen nehmen dürfen. Da gab es dann eben auch Vorschriften. Und
die hießen dann Sarah und Miriam. Und
genau, also diese, genau. Genau. Ja. Und wenn man jetzt mal den großen Sprung macht in die 70er, 80er Jahre der DDR, oder vielleicht sogar noch früher, so gab es natürlich auch immer eine Sehnsucht der Ossis in den Westen beziehungsweise ja. in die weite Welt. Und da waren dann natürlich dann Namen, die fremdartig klangen, dann natürlich auch besonders verlockend. Ne? Also wie zum Beispiel Marcel, ne? Der dann natürlich in Leipzig sagt man nicht Marcel, das war der Marcel, ne? Oder Roger oder Roger oder Cindy. Oder als dann Anfang der 80er Jahre Dallas kam, da gab es dann ganz viele Pamelas in Leipzig. Pamela, Jacqueline. Und es gab ja auch das einzige DDR-Mosaik, einzige Comic der DDR, das Mosaik mit den Dicke Ducks und ja. später mit den Abrafaxen. Und da gab es bei den Dicke Ducks eine Prinzessin, das war die Prinzessin Fatima. Und es gab tatsächlich viele Fatimas in der DDR.
Oh, ja. Das ist aber sehr schön,
finde ja. ich. Also das ist ja. sehr, sehr interessant, dass Namen zum Beispiel auf der einen Seite natürlich immer was mit modischen Strömungen zu tun haben oder einfach was mit regionalen Sachen zu tun haben. Ne? Also im Norden findest du eher einen Hauke, den wirst du in Bayern nicht finden. In Bayern findest du einen Maximilian oder einen Corbinian oder sowas. Und
oder
wieder,
einen Alois.
Oder einen Alois. Ne? Und dann findest du dann irgendwie in Mitteldeutschland wieder ganz andere Namen. Und das finde ich wiederum auch sehr, sehr interessant. Aber eben dieser Mythos, Kevin, entweder sind sie drogensüchtig oder Ossis, das stimmt ja. nicht. Vielleicht mit den drogensüchtig schon, aber dass es ein reiner Ossi-Name ist, das stimmt nicht.
Das hat ja unser lieber Kollege I.M. Heinrich, bringt ja jetzt sein Buch raus. Bei uns hießen alle Ronny, auch die Jungs,
ja. glaube ich, ungefähr. Ja, so heißt das Buch, ja.
So heißt das Buch, also ich weiß nicht, ob es genau so heißt, aber unser lieber Freund Nils Heinrich hat ein neues Buch am Start, das genau das auch beschreibt, weil Ronny ist so ein richtiger Ostname.
Ja, das
Ronny,
kommt einem so vor, ja.
Aber Mike mit AI, was ja. ist das eigentlich?
Was ist da eigentlich passiert?
Mike, was war da los? Oder Mirko, Daniele,
Rico,
Roto.
Und sehr beliebt in Leipzig, beziehungsweise im Osten war natürlich die Peggy.
Die Peggy,
Irbo.
Natürlich. Also das konnte man schon wirklich sagen, so diese Mirko, Irko, also das, ich verstehe die Sehnsucht der DDR-Bewohner nach dem Ausland, nach dem Süden, yeah. Nach Italien und auch nach England und Mandy, ja, und sowas.
Mandy, ja.
Aber man muss die Namen doch auch aussprechen können. Liebe Leute, das geht doch so nicht. Es gibt in dem wunderbaren Buch von Thees Ullmann, Sophia der Tod und ich, yeah. da gibt es auch einen Barbesitzer, der heißt Johnny. Und der nimmt sich, der sagt also, er möchte nicht Johnny genannt werden. Man wäre ja nicht im Osten, sondern Johnny.
Ja. Yeah.
Ne? Also das ist das Thema. Ich stelle mir vor, so ein Hauke im tiefsten Bayern, so in Passau, so, ja, grüß Gott, mein Name ist Hauke. Ja, wie man hört, ich komme von der Waderkant. Ich trinke jetzt an hier Korn. Ich sage Moin Moin hier hin. Ja,
ich finde, du bist ein sehr, sehr guter bayerischer Imitator. Also das kannst
ja.
du.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Alois und das ist, sag nochmal einen bayerischen Namen schnell. Alois und das ist der...
Corbinian.
Nee, was... Also,
oder Maximilian.
Das ist der Hubermax und wir kommen aus dem Allgäu, wie man hört, nicht? Wir trinken jetzt mal eine halbe Maß. Und dann gehen wir mal schön auf Oktoberfest, ne? So.
Das haut nicht hin. Ich musste feststellen, als ich da über diese ganzen Namen und Namengeschichte und Regionalitäten und so, ich finde, ja, das ist alles entschuldbar. Und das ist auch, wo ich dann, auch wenn man sein Kind Kevin nennt und oder Justin oder so, ich finde, das ist alles entschuldbar. Aber ich frage mich, haben sich Uwe Ochsenknecht und Natascha Ochsenknecht wirklich reiflich überlegt, dass sie ihre Kinder Wilson Gonzales, Jimmy Blue und, Achtung, Trommelwirbel, Cheyenne Savannah genannt haben?
Was? Oh mein Gott, Cheyenne Savannah, das klingt doch so nach Pornoname.
Also original, das klingt nach X-Hamster und YouPorn und allem, was es so gibt und Threesome und was ist alles so. Also, was ist da passiert?
Also, habe ich dir mal erzählt, dass Uwe, also wenn man Uwe heißt, Uwe ist ja auch so ein Name, das ist ja auch so ein Sammelbegriff, ja, ne? Uwe. So, dass Uwe Ochsenknecht, Jimmy Blue Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht mich mal malträtiert haben mit Eistorten.
Nein.
Bei einer Sendung, die da hieß Extreme Activity, mit moderiert von Jürgen von der Lippe. Und ich war in einem Team mit Simon Gosejohann und Johanna Klum. Und da musste man so Fragen beantworten, während man so Aufgaben gemacht hat. Also Activity, das Spiel, aber halt als Fernseh Extreme Activity. So, und wir waren da zusammen, weil ich glaube, es ging um, wir waren Gruppe Film, weil Simon und ich haben eine Zeit lang zusammen Film studiert. Und ich war dann halt mit dem Kopf durch so eine Wand und bekam Fragen gestellt, während mir die Ochsenknechts, also alle drei, Sahnetorten ins Gesicht warfen. Und zwar Eistorten.
Oh.
Jetzt sind Sahnetorten im Film, wenn man mit Sahnetorten beschmissen wird, die kommen ja nicht aus dem Eisfach.
Nee.
Das ist ja irgendwie so Rasierschaum oder Sprühsahne und so weiter. Ja. Und die Kollegen von der Produktionsfirma haben gesagt, nee, wir nehmen Eistorten, richtig aus dem Gefrierfach. Kannst du dir vorstellen, das waren Schmerzen, die ich da hatte, weil die haben mir natürlich volles Pfund knallharte Eistorten ins Gesicht geschmissen.
Ja.
Und also meine Fresse sah nachher aus, das war so heftig. Also das ist meine Erinnerung an Jimmy Blue, Wilson Gonzales und Uwe. Also mit Schmerzen erinnere ich mich an die beiden.
Vielleicht hat sich auch Uwe, meine Natascha ist ja schon außergewöhnlicher als Uwe, vielleicht hat Uwe sich irgendwo rächen wollen an seinen Eltern, hat gesagt, so, meine Kinder bekommen jetzt mal richtig extreme Namen, weil ihr Uwe, da hättest du mich auch gleich Michael oder Andreas nennen können, Uwe, geht's noch blöder.
Ja, oder man nennt seine Kinder nach dem Zeugungsort, ne? wie die Beckhams. Ne?
Ja,
das ist so.
Ja.
Oh Gott.
Ja, es ist, ich finde, weißt du, also wie mit Kevin und Justin, wie sie alle heißen, das ist alles okay. Aber diese Prominenten weltweit, die ihren Kindern wirklich Straßennamen geben oder ich weiß nicht was, oder ich weiß es sonst nicht, die irgendwie Namen geben, wo du sagst, das ist kein Name, weißt du? Und es gibt ja nun auch wirklich auch in der, ich habe da auch nochmal geguckt, also es gibt wirklich die absonderlichsten Namen und es gab ja dann eben auch, ne, mit Legolas gibt es ja dann, gibt es das eigentlich, ist der Name zugelassen, Legolas?
Ich weiß es nicht, aber stell dir mal vor, so eine Durchsage, der kleine Sauron Schmitz soll sich bitte melden. Der kleine Voldemort Schumbrutzki möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
So, weißt du. Also ich frage mich da wirklich, was in den Eltern vor sich geht, wenn die dann wirklich sagen, wir wollen unser Kind irgendwie Darth Vader nennen. Oder irgendwie, also so, das gibt's ja alles.
Ich hab mal einen Videothekenbesitzer getroffen in Berlin aus Darmstadt, der jetzt wahrscheinlich keine Videothek mehr hat. Ich hoffe, es geht dir gut, wenn du das hören solltest. Und der hat Zwillinge bekommen, einen Jungen und ein Mädchen. Und er hat die wirklich Luke und Leia genannt. Und das fand ich.
Na, das ist okay. Na, Luke und Leia, das sind ja Namen, das so. Aber das sein Kind Legolas klasse, zu nennen oder Aragorn, es ist.
Aber Thomas Nikolai aus Leipzig. Also es gibt die Thomaskirche und es gibt die Nikolaikirche.
Ja.
Also das ist ja nur, also bitte, entschuldige mal.
Ich wurde auch schon öfter gefragt, ob das ein Künstlername ist.
Frank, Jochen, Volker, das sind alles so
boah. Ja, das sind Sammelbegriffe. Thomas ist ein Sammelbegriff, das gebe ich
dir. Oder ganz Philipp, zu. Ja. Philipp ist auch so ein Name, wenn man so Autogramme geben muss. Wie heißt du denn? Ja, Philipp. Ja, wie Philipp? Wie jetzt mit H oder ein L oder zwei P oder.
Oder mit F.
Da nennt man sich doch am besten gleich Phil.
Genau.
Und damit kommen wir zum Schluss dieses
Podcasts.
Ja, der war gut, ne? Der war gut.
Ich habe nämlich auch die ganze Zeit überlegt, wie kriegt der jetzt die Kurve zu Phil Collins?
Ja,
König der Übergänge. Gelernt ist gelernt. Ich wollte dir und euch erzählen, wie einmal Phil Collins neben mir im Bus stand. So, und das ist wirklich passiert. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, wie Dietmar Bär mich im Bio-Supermarkt behelligt hat. Und sehr freundlich, aber er hat mich behelligt. Er hat mich gestalkt. Natürlich. Und es war der vorletzte oder der vorvorletzte Red Nose Day im Jahre 2006 oder wann das war, glaube ich, ungefähr. Es war eine große Charity-Gala, die aus England übernommen worden ist. Dort ist der Red Nose Day immer noch gang und gäbe. Bei uns in Deutschland leider nicht mehr. Es ist dann von, ich glaube, von ProSieben oder von RTL, ich weiß es nicht mehr genau. Es war ein großer Charity-Comedy-Event, so ein großer Comedy-Abend. Und da gab es immer auch einen Stargast, einen großen Stargast. Und einmal war es Gwen Stefani und einmal war es halt Phil Collins. Und der trat da auf und ich trat da auf, viele andere Kollegen auch. Und die Idee der Redaktion oder des Regisseurs war, dass der Bus einfährt und alle steigen aus. Mhm. Alle Stars, die da drin sind. Da fuhr ein Bus vor und alle stiegen aus. Mhm. Und dann war halt auch Phil Collins in dem Bus.
Geil.
Und das war natürlich sehr surreal, weil zu dem Zeitpunkt war ich jetzt nicht so der super Phil Collins Fan. Ich fand Phil Collins gut, fand viele Sachen auch nicht gut. Ich fand In the Air Tonight herausragend damals, habe ich die Single auch gehabt von und kannte aber Phil Collins natürlich hauptsächlich durch die 80er Jahre. Also mir waren die frühen Genesis und auch viele seiner Solo-Sachen oder Brand X und so weiter auch gar kein, nicht so ein richtiger Begriff. Aber ich mochte ihn und fand auch seine Balladen nicht schlimm. Also viele haben ja gesagt, er hat sich dann irgendwie in den 80er Jahren dann halt auch in den Kommerz begeben mit so Balladen und mit Another Day in Paradise und alles, was man so sagt. Ja, es ist gut gemeint, aber halt auch so ein bisschen musikalisch doch mehr als fragwürdig. Mhm. So, und auf jeden Fall trat Phil Collins da auf und stand auf einmal neben mir. So, und alle waren natürlich irgendwie so, Phil Collins, und ich so, hello, und da habe ich noch in der Band gespielt, genau, es gab noch eine Comedy-Band zusammen mit Tommy Krabbeis und mit Hugo Enom Balder am Schlagzeug und Wiegald hat Saxophon gespielt und ich glaube,
Atze Schröder vielleicht noch? Nee.
Atze Schröder war nicht am Schlagzeug, nee, es war Hugo Egon am Schlagzeug, Hugo Enom Balder. Das ist jetzt alles sehr viel Name-Dropping, was ich mache. Gildo Horn hat gesungen. Wow. Und ich hab Bass gespielt, weil ich war, glaube ich, der einzige Komiker, der Bass spielen konnte. Wir haben dann zwei Nummern gemacht und Phil Collins stand neben mir und ich sagte, jetzt muss ich ja irgendwas zu ihm sagen. Ja. Ich kann jetzt, es wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, dass auf einmal Phil Collins neben mir steht im Bus. Er hat sich dann auch so an Schlaufe festgehalten. Ist er jetzt auch nicht so ein großer, ist ja auch kein Riese und so. Also
ist der genauso groß wie du oder ein bisschen größer?
Er ist ein bisschen größer, ein klein bisschen größer. Und so, hello, und er ist halt ein englischer Gentleman. Ja. Und wenn man seine Biografie gelesen hat oder gehört hat, die sehr, sehr hörens- und sehr lesenswert ist, übrigens, hast du auch gelesen.
Ja, toll.
Ne? Ganz toll.
Und ganz toll.
Da habe ich überlegt, was sagst du jetzt Phil Collins, was er noch nie gehört hat? So, hey, I like another day in paradise. Hey, is this hier so. Und ich so, nee, ich kenne mich ja so ein bisschen, doch ein bisschen aus. Ja. Und ich so, Mr. Collins, you were, und dann habe ich wirklich kurz überlegt, und dann kam mir wirklich die Idee und ich sagte so, Mr. Collins, you were great as Uncle Ernie. Dazu muss man wissen, dass es 1989 eine Aufführung von The Who gab in Amerika, wo sie Gastsänger hatten bei Tommy. Sie haben Tommy aufgeführt und da war Patti LaBelle dabei, da war Steve Winwood dabei, da war Billy Idol dabei als Cousin Kevin, Elton John natürlich als Pinball Wizard und Phil Collins als Uncle Ernie.
Ja.
Und Uncle Ernie war die Rolle von Keith Moon im Film, also dieser Päderast einfach, ne, der Tommy da behelligt hat. Und Phil Collins trat auf als Onkel Ernie. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Und hat einfach, ist quasi in den Geist von Keith Moon reingegangen und hat den so gechannelt, wie man sagt. Das war absolut groß, eine super Performance als nur als Onkel Ernie. Er hat nur dieses, glaube ich, nur zwei Songs gesungen, Fiddle About und nachher noch Tommy's Holiday Camp. Und ich habe gesagt, you were great as Uncle Ernie. Und dann strahlte er richtig. Yeah. So, oh, thank you. Weil er natürlich wahrscheinlich dauernd hört, was für ein toller Schlagzeuger er ist und ein toller Sänger. Aber und ich wusste halt, dass er halt auch so ein riesen Keith Moon-Fan war. Ah. Und er hatte nach dem Tod von Keith Moon sogar angedeutet, dass er die Rolle von, also den Part von Keith Moon bei The Who als Schlagzeuger gerne übernehmen würde.
Ja.
Gekonnt hätte es. Natürlich. Denn wenn man sich die Genesis-Sachen anguckt und anhört, nicht nur anguckt, sondern anhört, und auch die Sachen, die er auf seinen Soloplatten schlagzeugmäßig gemacht hat, um Brand X, das ist ein verdammt geiler Schlagzeuger.
Ja.
Das darf man bei dem ganzen Kommerz nicht vergessen. Ist so einer der großartigsten Schlagzeuger. Ja,
einer der wichtigsten, der auch einen Sound kreiert hat. Also allein, wenn man sich nur In the Air Tonight anhört, ja, das ist einfach ein Sound. Und dann dieser Break, dieses Du-Du-Du-Du-Du-Du. Das ist
was
einfach,
ja, völlig aus Zufall entstanden ist. Das ist ja, war ein Take, hat gesagt, ja, der ist gut, den nehmen wir. Dass daraus so ein ikonischer, ikonografischer Break werden würde, Schlagzeug-Break, wusste ja damals keiner.
Naja, aber Phil Collins ist ein ganz, ganz großer.
Also schlagzeugmäßig ist Collins, und das sagt ja auch jeder Schlagzeuger, den ich kenne, sagt, also Collins ist einer der unterschätztesten Schlagzeuger überhaupt, weil er natürlich durch seine Star Power, durch seine Solo-Gesangssachen das alles überstrahlt. Mhm. Ne? Und er spielt ja auch bei vielen Songs Schlagzeug, zum Beispiel bei Woman in Chains von
Tears for Fears.
Tears for Fears spielt er auch Schlagzeug, ganz groß. Und du hörst auch, dass er es ist. Mhm. Also er ist unheimlich versiert und wirklich auch ein verdammt geiler Musiker.
Ja,
und
ganz,
Schlagzeuger,
ganz
das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Und ich glaube, das war so ein schöner Moment, weil ich habe wirklich gemerkt, er freut sich jetzt, dass einer ihn mal nicht auf sein hier Tarzan oder so anspricht, sondern mal auf, weil er halt auch so ein Keith Moon-Fan war.
Ja, ja.
Und das war der Moment, das war das eine Mal, als Phil Collins neben mir
im Bus stand. Also man könnte die Geschichte nennen, als ich im Bus neben Phil Collins stand, beziehungsweise oder als ich Phil Collins ein Lächeln aufs Gesicht zauberte.
Irgendwie sowas, ja. Das ist sehr. Das ist natürlich auch, man gibt natürlich auch immer so ein bisschen an mit diesen Geschichten. Guck mal, wen ich schon alles getroffen habe. Aber ich fand es im Nachhinein, fand ich das toll. Und ich fand auch toll, wie er war, einfach, dass der total freundlich war und einfach so, ich kann das wirklich nur jedem, also die Biografie Not Dead Yet, jedem empfehlen. Und mein lieber Kollege Sebastian Rüger von Ulan und Bator, auch selber Schlagzeuger, der hat mir auch gesagt, du musst dir das anhören von Phil Collins, du musst dir die Genesis-Sachen anhören.
Ja,
Das ist irre, was der gemacht hat. Alleine die Geschichte, wie er zum Sänger wurde von Genesis, ist unglaublich. Ja, das ist eine ganz interessante und für die Musikgeschichte sehr, sehr, sehr wichtige Person und fährt auch mal mit dem Bus.
Wie wir gerade gehört haben. Mein Lieber, es war wieder mal ein Fest, mit dir zu plaudern.
Absolut.
Ja.
Eine launige, fast eine Stunde haben wir
ein
jetzt.
Ein inneres Fußbad, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal haben wir schon ein Thema. Wir reden über Ost und West, und zwar über das Thema Synchronisation.
Ah.
Und da können wir beide was dazu sagen, weil wir beide auch schon synchronisiert haben.
Ja.
Aber es geht vor allen Dingen um einen Mann, um wen sagen wir nicht.
Nein.
Aber Leute, die uns kennen, wissen eigentlich, es kann, wenn wir über Synchronisation reden, nur um einen gehen.
Und unser Stammhörer Christian Zebe wird es jetzt auch wissen.
Der wird das auch wissen. Und nochmal an alle und auch an alle, die uns über Patreon unterstützen. Es gilt noch bis Ende Februar.
Ja, noch zwei Wochen.
Mein Angebot gilt, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, bekommt ihr eine Live-DVD, eine Live-Doppel-DVD. Komm, geh weg. Von mir, von Hennes Bender, mit Audiokommentar von Hennes Bender und Thomas Nicolai, geschickt zu euch, portofrei. Ihr müsst euch nur über Patreon melden. Bitte nur über Patreon, weil sonst wissen wir nicht, dass ihr uns bei Patreon unterstützt. Das kommt zu euch, wenn ihr wollt, sogar signiert, sagt uns das. Und das gildet noch, wie man so sagt im Ruhrgebiet, noch bis Ende Februar. Ja.
Schön.
Um euch so ein bisschen auch den Lockdown so ein bisschen
noch. Ja, also das finde ich sehr großzügig von dir. Wie gesagt, bis noch zwei Wochen und dann gibt es vielleicht was anderes. Schauen wir mal. Aber
wir schauen einfach.
Es lohnt sich auf jeden Fall, uns bei Patreon
zu unterstützen.
Beziehungsweise mal einfach mal zu gucken.
Wir bedanken uns bei allen Patreons und bei allen, die uns gehört haben. Habt eine gute Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr gerade eingeschneit seid. Wir im Ruhrgebiet sind ziemlich eingeschneit gerade. Ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht.
In Berlin ist auch krass, ganz extrem.
Ist auch krass und kommt über diese Zeit gut hinweg. Wie gesagt, Anfang März machen die Friseure wieder auf. Mhm. Und Stück für Stück, peu à peu, kommen wir wieder vielleicht.
Ich habe den Eindruck, durch die Straßen laufen nur noch Chewbaccas, weißt du, weil die alle so zugewachsen sind.
Und kommt gut über diese Zeit, feiert irgendwie Karneval zu Hause, macht's euch irgendwie schön.
Stimmt. Ey, heute ist ja, also offizieller, es ist ja der 15. Februar und heute ist ja eigentlich Rosenmontag. Das ist ja auch bitter jetzt in Köln, oder? Und in Mainz.
Also da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über das Thema Karneval. Aber das ist jetzt so, wie es jetzt halt so ist.
Ja.
Und es kommen auch andere Zeiten und es kommt auch der nächste Podcast.
Ja, ja.
Nächste Woche. Für euch. Von uns, ihr Lieben. Ob ihr Kevin heißt oder Mandy oder
Cheyenne Voldemort, Savannah.
Oder Phil oder Thomas oder Hennes. Wir wünschen euch alles Liebe. Euer Hennes und
euer Thomas.